Morgen, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid. Herzlichen Glückwunsch zum vierten Comic-Podcast aus dem Epizentrum der Comics in Berlin-Mitte, dem Groben Unfug, dem Comicladen. Und heute haben wir mal wieder einen ganz fantastischen Gast. Und das ist Bela Sobotke, berühmt-berüchtigt für seine Pulp-Klassiker Knochenjochen und König Cobra. Und dieser Tage erschien sein drittes Werk bei Gringo Comics. Krepier oder stirb heißt das Teil und ist ein Western. Und mehr darüber erfahrt ihr gleich. Viel Spaß. Hallo Bela.
Ja, hallo. Danke für die Einladung und so weiter.
Magst du dich mal vorstellen?
Ja, wie du schon sagtest, ich bin der Bela.
Und ist das wirklich so oder ist das ein grandioser Künstlername?
Nee, anders als andere, will keine Namen nennen, aber zum Beispiel von den Ärzten ist es tatsächlich mein richtiger Name, nicht mein Künstlername, okay, unter dem ich auch geboren wurde, ja. Ja, und ich bin Comiczeichner und Grafiker, mache alles von Visitenkarten, Briefpapier, Websites und so weiter auf der Grafikseite und auf der Comicseite Auftragscomics für Kundenmagazine und so ein Zeug und eben auch Independent-Bücher, wo es ein bisschen derber abgehen darf.
Ja, du veröffentlichst bei Gringo Comics,
genau,
seit 2008, glaube ich.
Genau.
Hast du davor so eigenverlagsmäßig produziert?
Ja, wie die meisten selbst verlegte Sachen rausgebracht. Ja. Genau, Gonzo Gulasch hießen die, okay, Hefte. Also wenn ich noch weiter zurückgehe, dann gab es auch mal Black Label, so ein Kopierheftchen, was wir auf Partys vertickt haben. Ja. Aber seit es etwas besser wurde, waren da die Gonzo Gulasch Hefte, die ich im Eigenverlag rausgebracht habe. Und dann lernt man halt Stück für Stück Leute kennen und so bin ich dann bei Gringo Comics gelandet. Mhm. So den ein oder anderen Auftragsstrip, der gut bezahlt ist, mache ich schon auch regelmäßige Sachen, was sehr schöne Jobs sind.
Mhm. Du hast jetzt, seitdem du bei Gringo bist, drei größere Bände rausgebracht?
Drei größere Bände, genau, und ein kleines Piccolo-Heft mal zwischendurch, wo eine Reihe, die ich als Auftrag gemacht habe für einen Kunden, Ingo, der integrale Ingenieur, als Piccolo gesammelt sind, aber die drei größeren, Genrebände, die meinst du, die sind ja so als Reihe sozusagen, ja. Ja.
Wie lange arbeitest du an einem Band?
Ja, da man nicht rund um die Uhr dran arbeiten kann, dauert das Zeichnen so an sich irgendwie ein Jahr. Hm. Und deswegen ist dann die Frequenz so, dass alle zwei Jahre was rauskommt, weil du eben vorher dir die Geschichte ausdenken musst, die ganzen Vorarbeiten, danach die ganzen Nacharbeiten, scannen und das ganze Zeug. Klappt eigentlich nicht, eine höhere Frequenz, eine schnellere Frequenz als alle zwei Jahre hinzubekommen.
Hast du feste Arbeitszeiten, dass du dich irgendwie abends hinsetzt dann an den Comic-Kram oder wann du Bock hast gerade oder hast du da irgendwie einen bestimmten Modus?
Ja, wann ich Bock habe, ist, wenn man selbstständig ist, hat man halt den Luxus, sich die Zeit frei einzuteilen.
Kann ja auch ein Problem sein.
Kann ein Problem sein, aber als fauler Mensch habe ich mir mein Leben so eingerichtet, dass ich eben die Zeit für die Comics, auch die, die nicht so viel Kohle bringen, aufbringen kann, dass ich es nebenbei machen kann, ohne mir die Nächte um die Ohren zu schlagen.
Und wie viel Zeit ist das so in der Woche oder am Tag? Was schätzt du, wie so im Verhältnis? Wie viel sitzt du an kommerziellen Arbeiten und wie viel an Comics?
Comics, die kommerziellen mitgerechnet oder die kommerziellen Comics in das Kommerzielle reingerechnet?
Na, sagen wir mal nur die Alben, also deine
ja, die Independent Comics, die Indie-Comics, wie viel die an Platz einnehmen im Vergleich zu den Auftragsarbeiten. Vielleicht ein Drittel, zwei Drittel. Ein Drittel die Independent Comics und zwei Drittel Grafik- und Auftragscomics.
Okay, also schon sehr viel Zeit, was da reinfließt. Alle zwei Jahre so ein Ding ungefähr?
Ja, genau. So war die jetzt die Frequenz seit dem ersten Gringo-Comic oder eigentlich schon davor. Auch Gonzo Gulasch habe ich alle zwei Jahre gemacht. Insofern seit 2004 alle zwei Jahre irgendwie ein etwas umfangreicherer Independent-Comic. Da ich eben auch Grafiker bin, kann ich die Sachen von der ersten Skizze bis zur zum Druckauftrag komplett selber machen. Und beim ersten Gonzo Gulasch gab es noch dieses geniale System vom Vertrieb, Modern Graphics hieß der, nicht zu verwechseln mit dem Comicladen hier in Berlin, der alle Großen drin hatte und diesen Katalog hatte, Vielleicht kannst du dich erinnern.
Ja.
Und hinten drin halt auch die kleinen. Und so hat das ganz gut funktioniert, auch für die ganz kleinen, selbstverlegten, die Sachen an Mann zu bringen.
Er lügt. Alles, was die letzten 10 Minuten gesagt wurde, ist pure Hochstapelei.
Ja, das ist sowieso alles erstunken und erlogen.
Ja, aber solange es unterhaltsam ist, ist eben.
Okay. Ich dachte, das sei so.
Wir machen hier Entertainment, keinen Journalismus. Okay.
Denn die, um das noch zu Ende zu bringen, Zeichnen ist eine Sache, die Herstellung ist nochmal eine Sache, ja. Aber der Vertrieb ist immer der Knackpunkt. Ne? Ja. Das Produkt kann sonst wie toll sein, egal was, aber für einen Comic zählt es eben auch. Ja. Wenn der Vertrieb nicht irgendwie durchdacht ist oder irgendwie gewährleistet ist, dann hast du es halt im Keller zu liegen, das Ding.
Ja. Wie bist du vorher an diesen Modern Graphics da? Wie war das easy da?
Ja, die konnte man im Prinzip anschreiben und die haben einen aufgenommen. Mhm. Auf kostenlos hinten da in den Katalog reingenommen.
Okay.
Das, eigentlich so ein bisschen so, wie man es von dem Previews-Katalog aus USA kennt, nur ein bisschen kleiner.
Ja.
Und das war ein geniales System, was eigentlich bis heute fehlt, weil nichts in diese Fußstapfen getreten ist, dass große und kleine Verlage bis hin zu Kleinstverlagen in einem Katalog angeboten wurden,
ja.
Wo sich eben der Endkunde informieren konnte und der Händler anhand des Katalogs auch wusste, was er bestellen kann. Mhm. War ein super System, die sind dann aber irgendwie pleite gegangen. Da kann ich gar nicht so ins Detail gehen. Jedenfalls schon beim zweiten Gonzo-Gulasch gab es die nicht mehr.
Okay.
Da bin ich dann über PPM in die Läden gegangen, den Vertrieb. Ja, es wurde schwieriger dann, weil eben dieser Katalog fehlte.
Ja. Und wie kam es dann zu der Zusammenarbeit mit Gringo?
Ja, beim zweiten Gonzo-Gulasch war mir schon klar, dass es ein bisschen schwieriger wird, weil es eben diesen Vertrieb und den Katalog nicht mehr gab. Und da habe ich schon für dieses zweite Heft mit Holger Bommer Kontakt aufgenommen, dem Verleger von Gringo Comics, und ihn gefragt, ob er es nicht machen will. Mhm. Und der fand es toll, aber meinte, mitten in der Serie einzusteigen, macht nicht wirklich Sinn. Und hat mir dann aber ein schönes Vorwort geschrieben für das zweite Heft. Und so war der erste Kontakt geknüpft. Und man muss dazu sagen, Gringo ist ein Kleinverlag. Aber wenn man so an deutsche Independent-Verlage denkt, die ausschließlich Eigenproduktionen veröffentlichen und so ein bisschen wilderes, unangepasstes Zeug, dann fällt einem eigentlich von den alteingesessenen Gringo und Zwerchfell ein, die ich schon immer auch als Leser genial fand. Mhm. Und insofern war ich wirklich froh, dass ich dann da so einen Kontakt aufbauen konnte und da gelandet bin.
Ja. Du kanntest den schon von Messen? Oder?
Nee, da kannte ich ihn noch nicht. Da habe ich einfach auf gut Glück eine Mail hingeschrieben und dann natürlich danach kennengelernt auf dem Comic-Salon. Und Holger kommt auch öfter mal nach Berlin. Seine Schwester lebt hier.
Mhm. Kannte er dich da schon, deine Sachen?
Das weiß ich nicht. Müsstest du ihn fragen. Okay. Ob er Gonzo Gulasch 1 gelesen hat, keine Ahnung.
Ja.
Aber er kannte mich dann eben, als es an die Geschichte mit Knochenjochen ging. Da war ich ihm dann eben ein Begriff über Gonzo Gulasch.
Okay, also an Knochenjochen hast du schon gearbeitet, bevor du bei Gringo warst.
Richtig, das war ja so eine lustige, so ein lustiges Zufallsding, weil der Knochenjochen ist eigentlich ein Gedicht. Und der Dichter Helge Großklaus wurde zufälligerweise mein Nachbar in Kreuzberg und drückte mir das irgendwann in die Hand, als er sah, dass ich Zeichner bin und wollte gerne, dass ich ein paar Illustrationen dafür mache. Er hat das Gedicht immer so bei Open Stage und Poetry Slams und so vorgetragen, ist aber nicht veröffentlicht gewesen. Und bei mir landet es dann in der Schublade und weil ich eben noch an irgendwas anderem saß und später habe ich es mir nochmal vorgenommen und gedacht, da könnte man eigentlich einen kompletten Comic draus machen, gereimt. Mhm. Habe ihm das so vorgeschlagen, dann die Figuren entwickelt. Er hat alles abgesegnet und dann habe ich es gezeichnet, ohne einen Verlag zu haben.
Okay.
Und hatte aber natürlich irgendwie Gringo dann schon so im Hinterkopf, wo ich gerne hin wollte, weil ich auch wusste, dass größere Verlage so eine Dinger sowieso nicht machen würden.
Ja. Das ist so eine düstere Serienmörder-Krimi-Geschichte, ne?
Genau, geht um einen Serienmörder, der im Volkspark Hasenheide sein Unwesen treibt, Leute umbringt, die ihn nerven, mit irgendwelchen Kampfhunden fängt er an, weil er immer Kacke am Schuh hat und steigert sich dann hoch, wird zum Serienmörder und ein Kommissar, der kurz vor der Rente steht und eigentlich nur ein Großmaul ist, jagt ihn dann. Und das Ganze eben komplett gereimt, war wie gesagt vorher ein Gedicht. Mhm. Und ich habe das dann zum Comic umgeformt.
Und auch nochmal umgetextet? Oder ist das Originalgedicht
der Text? Der Text ist das Gedicht. Okay. Es ging halt dann nur darum, dass, was halt auch nochmal eine Aufgabe für sich ist, so einen Fluss in Bildern eben auch hinzukriegen und auch in den Bildern was zu zeigen, was im Text eventuell gar nicht so deutlich ausgesprochen wird, sondern dass das noch eine Ergänzung ist.
Hast du vorher schon mal fremden Text illustriert?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, eigentlich immer nur eigene Sachen. Auch bei den Auftragscomics denke ich mir die Gags selber aus und setze sie dann um. Insofern war das auch eine neue Erfahrung, aber das hat super geklappt. Ja. Der Helge ist extrem umgänglich und war damit sehr zufrieden.
Was war so die größte Herausforderung dabei bei so einem fremden Text? Oder ging dir das total easy von der Hand?
Das ging ganz gut, weil wir eben sehr gleich getickt haben. Den Text habe ich gelesen und dachte, okay, geht voll in meine Richtung. Ich kann ein paar Splatterbilder unterbringen und derbe Szenen und so. Damit war eigentlich schon die halbe Miete gewonnen. Und gut, wo man natürlich ein bisschen was anders machen muss, ist zum Beispiel ganz am Anfang schon beim Figurendesign. Ja. Ich hatte was im Kopf, Helge hatte irgendwas im Kopf und dann zeige ich ihm die ersten Entwürfe. Und da hatte zum Beispiel Jochen noch einen kurzen Kurzhaarschnitt und Helge sagte aber, oh, ich habe mir den immer mit langen Haaren vorgestellt, dann muss man eben drauf eingehen. Aber es ist ein super Prozess gewesen und die Figuren sind dann auch gut geworden.
Wie groß war sein Einfluss auf die Umsetzung bei dem Ding?
Eigentlich nicht so groß, aber eben, weil ihm gefallen hat, was ich gemacht habe. Ja. Aber sagen wir mal, er hat das Gedicht gemacht und die Comic-Aufgabe lag dann komplett bei mir. Also genau wie ich bei den anderen Sachen auch vorgehe, dann habe ich erst die Figuren entworfen, dann Storyboard zu jeder einzelnen Seite gezeichnet. Das sind so kleine Thumbnails, vielleicht 3x5 cm irgendwie, so Mini-Seiten, um so den Storyfluss irgendwie hinzukriegen und dann eben angefangen zu zeichnen. Und er war eigentlich immer mit allem einverstanden und insofern, ja, also es ist weniger so, dass er jetzt der Comic-Texter ist und ich der Comic-Zeichner bin, sondern es war wirklich so, dass da ein Gedicht war und ich es in eine komplett neue Form gebracht habe. Auch wenn der Text 1:1 derselbe ist, aber das Medium ist halt einfach ein anderes.
Gab es da so Situationen, dass du gedacht hast, ach, den Satz würde ich jetzt aber lieber weglassen oder da fehlt jetzt ein Satz, um irgendwas zu erklären oder irgendwie sowas?
Nö, eigentlich nicht. Wenn ich fand, dass da noch was dazukommen könnte, damit es noch lustiger wird, dann habe ich es halt gezeichnet. Und das fand er eigentlich auch immer gut.
Okay. Das war wann? Wann ist das rausgekommen?
Das kam 2008 raus bei Gringo. Und die Arbeiten daran fingen, glaube ich, 2006 irgendwie an.
Wie waren die Reaktionen darauf?
Der Knochenjochen kam gut an. Wir hatten gute Reaktionen. Auch einiges an Rezensionen so. In der Berliner Presse viel. Wir waren sogar im Fernsehen irgendwie, im Radio. Zeitungen haben berichtet und so. Das war gut.
Also warst du zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem mit dem Feedback, ja.
Auch mit den Verkäufen?
Die Verkäufe waren auch okay. Für einen Independent-Comic war es gut.
Und dann das nächste Ding war König
Cobra, genau.
Das war dann eine Endzeitgeschichte.
Genau.
Komplett von dir geschrieben.
Ja, richtig. Wir hatten überlegt, ob wir einen zweiten Knochenjochen machen, aber das hat dann von Helges Seite nicht so hingehauen, weil er eine eigenwillige Muse hat, die nicht zur Stelle war. Und aber irgendwie dachte ich auch, okay, wenn du jetzt noch einen gereimten Comic machst, dann bist du für immer der Reim-Comic Hansel. Und insofern fand ich es ganz gut, was anderes zu machen. Die Klammer war, die inhaltliche oder auch optische Klammer war irgendwie, ich hatte mir dann vorgenommen, Einzelbände zu machen und mit jedem Band ein anderes Genre zu parodieren. Ja. Das erste war dann also, obwohl ich da noch nicht wusste, dass es sozusagen eine Reihe von Genre-Parodien wird, die Kriminalgeschichte. Und das zweite war dann jetzt eben Endzeit-Science-Fiction. Ja. Dann ist das Format gleich, A5, der Umfang ist gleich, Verlag ist gleich, Preis ist gleich, Zeichner ist gleich. Mhm. Es sind immer derbe Dinger, nicht ganz ernst gemeint, blutig, deftig.
Wie lange hat da so die Vorentwicklung gedauert? Also so das ganze Seitenplan und Konzeption und so weiter und dann letztlich die Umsetzung. Wie ist da so das Verhältnis?
Ich würde mal sagen, ein halbes Jahr sitzt man erstmal an und noch länger an den Sachen, die ich komplett alleine mache, weil eben die ganze Geschichte noch geschrieben werden muss. Also ein halbes Jahr braucht man. Dann bin ich auch noch so einer, der gerne die Sachen so zeichnet, dass sie wiedererkannt werden. Mhm. Das heißt, dann recherchiere ich auch, wenn es jetzt was ist, was nicht vor der Haustür ist im Internet, aber so bei Knochenjochen oder auch bei manch anderen Sachen, konnte ich halt einfach losziehen und die Schauplätze mir angucken, ein paar Referenzfotos machen und so. Das gehört halt dazu. Ja. Und eben diese Storyboards zeichnen, was auch eine ganze Weile dauert, das ist dann eben der Comic schon in Miniatur, krakeliger Form. Und so dauert es eine ganze Weile, bis man wirklich die erste Seite anfängt zu zeichnen. Die Geschichte selber zu schreiben, verbraucht noch mal einiges an Zeit.
Wie lief das ab? Hast du dich da richtig hingesetzt und geschrieben oder direkt auch gezeichnet? Oder hast du alles nur gezeichnet, direkt bleiben,
nee, was du im Kopf hattest? Ich schreibe die Geschichte auf, schon auch mit so sogar den Dialogen, aber so in rudimentärer Form irgendwie. Mhm. Und parallel dazu, oder vielleicht sogar ein bisschen früher, aber das läuft meistens so Hand in Hand, zeichne ich auch schon die ersten Figurenentwürfe. Mhm. Aber die Geschichte wird komplett erstmal so aufgeschrieben in grober Form. Und daraus bastel ich dann eigentlich immer ein Konzept, was ich dann dem Verleger schicke, dem Holger. Und darauf, der liest sich dann alles durch, guckt sich die ersten Skizzen an und sagt dann, das machen wir. und dann fange ich an mit der Umsetzung. Dann mache ich eben dieses Storyboard, dann die Bleistiftzeichnung, dann ein dickes Transparent drüber und die Tuschezeichnung. Dann wird es gescannt, digitale Nachbearbeitung, wenn nötig, und Lettering am Rechner.
Was ist so der Arbeitsschritt, der dir am meisten Spaß macht?
Witzigerweise, das wird man öfter gefragt, finde ich, dass das Tuschen eine sehr schöne Arbeit ist. Also natürlich,
das ist doch das, was eigentlich die meisten Leute hassen, oder?
Ja, wahrscheinlich, weil ich so ein Korinthenkacker bin, finde ich das irgendwie, es hat sowas Entspannendes irgendwie. Mhm. Wenn, also es ist ja, wenn du eine weiße Seite vor dir hast und mit der Bleistiftzeichnung anfängst, das ist der eigentliche kreative Prozess, der aber auch anstrengend ist und schmerzhaft wäre jetzt ein bisschen übertrieben, so, aber das ist wirklich das Schwierige ja auch. Ne? Du musst die richtigen Formen finden, wie groß soll jetzt das Panel sein, wie groß das, dass es alles gut aussieht. Wenn die Sachen stehen und man die Tuschezeichnung macht, dann ist es eben entspannter, aber es schält sich das endgültige Bild heraus. Und ich mag eben auch diese schwarzen Tuschezeichnungen gerne, die Outlines, viele Schwarzflächen, Schraffuren und so, und finde, dass ein Comic dann so seine endgültige Form bekommt, und das macht eigentlich am meisten Spaß, und du kannst so richtig so ein bisschen entspannen dabei.
Du tuschst so noch richtig klassisch mit Tusche und Pinsel?
Oder theoretisch. Es sind mittlerweile Stifte, die aber reagieren wie eine Feder und wie ein Pinsel, ja.
Also, so
also ich tunk nicht mehr ein in ein Tuschefass, sondern es sind so Spezialwerkzeuge für Zeichner, die eben eine Pinselspitze hat der eine und der andere so eine Spitze,
hast
die
du da
nachgibt.
So ein Lieblingsteil irgendwie, was du
ja
empfehlen
es,
willst?
Es ist ganz lustig, dass man mit Zeichnerkollegen über sowas ewig sich unterhalten kann. Ich habe mich zum Beispiel auch mal mit ein paar Gringo-Zeichnern drüber unterhalten, und der Geier drückt das mal so aus, die ewig dauernde Suche des Zeichners nach dem perfekten Werkzeug. Ja. Insofern wechselt das auch gerne mal. Und da ich die Stifte jetzt nicht mit habe, kann ich dir gar nicht sagen, wie die heißen. Aber man bleibt dann irgendwann bei was hängen, und dann gibt es es nicht mehr. Dann muss man im Internet suchen und so. Also es ist eigentlich immer kryptisch, aber halt immer noch besser, als wenn du dauernd eintunken musst. Ne? Ja, das hat mich früher immer genervt.
Ja. Und auswaschen und so.
Ne? Ja, ja. Ich würde mal sagen, als ich anfing, habe ich eigentlich mit Feinlinern gezeichnet. Und dann erst irgendwann so diese Werkzeuge, die an- und abschwellende Linien machen können, für mich entdeckt, die eben einer Zeichnung viel mehr Lebendigkeit geben, finde ich. Mhm. Und das war nochmal so ein großer Schritt eigentlich in eine gute Richtung. Und ansonsten versucht man natürlich von Buch zu Buch sich zu verbessern. Und wenn du gerade ein neues Buch rausgebracht hast, so wie jetzt Krepier oder Stirb, dann findest du das Buch davor nicht mehr ganz so toll, aber nach ein paar Jahren findet man das auch wieder okay.
Gut, mittlerweile passiert ja sicherlich auch noch viel im Computer, ne? Also so Lettering,
genau,
auf jeden Fall. Hast du schon mal überlegt, digital zu tuschen auch? Oder nur komplett digital zu tuschen?
Ja, das überlegt man immer mal wieder, aus dem einfachen Grund, dass man eben auch Arbeitsschritte sparen würde. Ne? Dieses bescheuertes Scannen, was einem tierisch auf den Nerv fällt. Und auch eben so ein Scanner, der schluckt immer mal ein paar Feinheiten, dann musst du am Rechner nacharbeiten. Mhm. Und wenn man eben direkt auf so einem Grafiktablett zeichnen würde, würde das wegfallen. Andererseits würde mir das Haptische und auf dem Papier arbeiten und mit Stiften arbeiten irgendwie auch fehlen. Also ich konnte mich noch nicht dazu durchringen. Mhm. Ist auch natürlich auch eine Kostenfrage, weil so ein gutes Grafiktablett, auf dem man auch sieht, was man zeichnet, wie auf dem Papier, das ist schon noch relativ teuer.
Ja.
Und eben, um es mal auszuprobieren und dann vielleicht doch wieder zum Papier zurückzugehen. Ja. Aber ich meine, es gibt Zeichner, die super Ergebnisse damit erzielen, wo man auch nicht denken würde, dass es komplett digital entstanden ist. Ja. Also vielleicht steige ich mal irgendwann darauf um, aber noch nicht. Ja.
So, König Cobra war das zweite Ding bei Gringo.
Genau. Das erste, was für mich eine neue Erfahrung war und was ich extrem entspannt fand, war, dass ich dieses Konzept gemacht habe, basierend auf dieser Geschichte in Kurzform und den Skizzen. Und ich halt einen Verleger hatte, der sagte, wir machen das. Mhm. Das heißt, ich konnte das erste Mal einen Comic zeichnen, wo ich von vornherein wusste, der landet nicht in der Schublade oder so, oder ich muss ihn selbst rausbringen, sondern ich habe einen Verleger, der es macht.
Hat er irgendwie Einfluss genommen auf den Arbeitsprozess?
Der fand das gut, komplett gut, und hat nur später nach den Bleistiftzeichnungen dafür geworben, dass ich eine Gewaltszene ein bisschen entschärfe, weil niemand was davon hat, wenn man das Ding nur unterm Ladentisch verkaufen kann. Fand ich auch völlig okay. Er hat auch gleich noch eine Skizze mitgeschickt, wie ich es machen könnte, und okay, die Szene wurde dadurch sogar noch lustiger, und das war also voll okay. Aber ansonsten ist halt das Schöne, was bei so einem kleinen Independent-Verlag ist, dass man kreative Freiheit hat, die man beim Großverlag nicht hätte. Mhm. Also einen besseren Verleger kann man sich gar nicht wünschen. Der hat teilweise gute Ideen, sagt mal eine Kleinigkeit, aber lässt einen eben machen. Mhm. Aber wir ticken halt auch relativ gleich. Mhm. Ja, als ich mich das erste Mal mit ihm in der Kneipe getroffen habe, wo wir über Knochenjochen sprachen, da sagte er mir seine drei Verlagsrichtlinien. Die sind, erstens muss ihm der Comic gefallen, zweitens muss er den Eindruck haben, dass er mehr als 5 Stück davon verkauft, und drittens muss er den Zeichner mögen. Fand ich total sympathisch, und da waren wir uns einig. Ja, und das war eben bei König Cobra einfach mal eine schöne Sache zu wissen, wie es rauskommt, in welcher Form, bei welchem Verlag. Mhm. Dann macht es Arbeiten eben auch mehr Spaß.
Ja.
Und ansonsten war es etwas leichter, auch noch Rezensionen zu bekommen. Also man hatte dann schon durch den ersten Band so ein paar Kontakte irgendwie zu Zeitungsredakteuren und sowas. Mhm. Das lief dann ein bisschen besser. Und was die Verkaufszahlen angeht, war Knochenjochen noch ein bisschen mehr verkauft, weil es durch die Reime und so eben noch ein bisschen größere Zielgruppe anspricht.
Mhm. Magst du die Geschichte von König Cobra mal kurz umreißen?
Ja, ganz kurz gesagt, es ist eigentlich eine klassische Endzeit-Story, die spielt in Berlin. Mhm. Berlin ist platt, es bleibt ein bisschen nebulös, wer, warum, aber jedenfalls ist es platt. Menschheit ist fast ausgerottet, und es gibt einen letzten Berliner sozusagen, der heißt Wilhelm Pacholke, genannt Willi. Und der ist auf der Suche immer nach Wasser. Wasser ist das knappste Gut. Sein Kumpel ist ein Schneckenmutant, also eine menschliche Nacktschnecke, der eben so mutiert war durch die radioaktive Strahlung, wie man das immer so auch aus schönen Endzeit-Comics kennt. Genau. Und es wuseln überall so eine Schleicher rum. Das sind im Prinzip so zombieartige Mutanten, die eben auch auf der Jagd nach dem Wasser sind. Mhm. Und das Ganze eben nicht ganz ernst gemeint. Typische Szenen aus Endzeitfilmen und Comics, die aber eben immer ein bisschen anders irgendwie sind und mit Humor und Gedärm zusammengerührt. Ja, diese beiden Typen eben, Willi Pacholke und der Schneckenmutant Bruno, marodieren durch Berlin auf der Suche nach Wasser und begegnen eben allen möglichen Gefahren und treffen am Ende auf so einen Kult von den Schleichern, die alles Wasser sammeln, was sie können, für eine monströse Kreatur, die sie verehren. Und wenn ich jetzt sagen würde, was die Kreatur ist, das wäre ein böser Spoiler. Vielleicht kauft ja noch der ein oder andere das Buch, obwohl es schon 2 Jahre alt ist, aber darum geht's so. Berliner Schauplätze wieder, die so ein bisschen in den Trümmern irgendwie zu erkennen sind. Ja. Nicht nur die Wahrzeichen, die eben irgendwelche pittoresken Bilder abgeben, sondern zum Beispiel auch am Anfang wieder Kreuzberg und am Ende dieser Schleicherkult, die leben in so einem Haus in Zehlendorf von der Bruno-Taut-Siedlung. Mhm. Und das Haus hatte ich eben auch vorher so ein bisschen recherchiert, dass es alles gut aussieht. Und so kann man eben auch wieder ein bisschen was entdecken.
Der Lokalbezug ist ja schon wichtig, ne?
Der ist eben, der zieht sich eben auch als roter Faden. Daneben, dass es alles eben Genreparodien sind, immer zum anderen Genre, gibt es diesen Berliner Bezug, der mir auch wichtig ist.
Ist der jetzt im dritten, ist der ja auch wieder drin, ne?
Das heißt
New Berlin, die Stadt da?
Genau, New Berlin, so ein Western-Kaff. Genau, ich stand vor der Herausforderung, als ich mich dann entschloss, als dritten Band bei Gringo einen Western zu machen. Wie bringe ich jetzt Berlin da rein? Und fand das eigentlich eine ziemlich witzige Idee. So, klar, nach USA sind ja Einwanderer von überall aus Europa gekommen. Und warum sollten nicht lauter merkwürdige deutsche Einwanderer einen Kaff gegründet haben, nach Berlin so, benannt?
Es soll schon wirklich in Amerika sein?
Ja,
auf
jeden Fall.
Ich hatte das erst so verstanden, dass es Berlin ist in so einer Parallelrealität.
Nee, das ist schon, die Landschaft ist auch wieder recherchiert, also die Landschaft ist sogar relativ realistisch, der Südwesten von USA. Und aber natürlich ist es wie beim Italo-Western ein fantastisches Land, was es nicht wirklich gibt, aber es basiert schon auf USA. Ja.
Warum immer so dieser Lokalbezug?
Ja, ich bin halt irgendwie verwurzelt mit Berlin und finde es irgendwie ganz lustig, wenn Berlin eben auch im Comic vorkommt. Und man macht es auch der Berliner Medienlandschaft ein bisschen leichter, was drüber zu schreiben, wenn es auch um Berlin geht. Aber das nur nebenbei, als Strategie.
Okay. Ja, und das ist dein neues Ding.
Genau.
Was ist das? Erzähl mal, worum geht's da?
Ja, also nach Krimi, nach Endzeit wollte ich wieder ein neues Genre machen. Und meine zweite Leidenschaft neben Comics ist der Film. Und bin eben auch ein großer Freund vom Italo-Western. Je abgefahrener, je besser. Also natürlich die großen Klassiker von Sergio Leone oder Sergio Corbucci gerne, aber auch noch abstrusere Sachen mag ich gern. Und,
zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel merkwürdige Western mit Tony Anthony, 5 Stück. Der wird auch Stranger in den Filmen genannt, genau wie mein Charakter, nur ein bisschen anders geschrieben. Und die sind halt abgekupfert, gleichzeitig bizarr, werden immer bizarrer. Also bis hin zu Zeitreise oder einer spielt dann plötzlich in Japan und so eine Sachen. Und diese Absurdität, die fand ich immer sehr ansprechend.
The stranger didn't mind a put on. For this perverted town, he had his own kind of twist.
What kind of man am I, Marinero?
Ich habe bisher eigentlich nur positives Feedback bekommen. Also wir haben auf dem Comic-Salon in Erlangen den das erste Mal verkauft, am Stand von Gringo Comics, wo ich dann auch jeden Tag so 1,5-2 Stunden Signierschicht hatte, sehr gutes Feedback bekommen habe und die Leute, die es gelesen haben, fanden es auch gut. Erste Reaktionen waren gut. Hier beim Groben Unfug steht die Signierstunde an. Bert hat einen super Text auf der Website geschrieben, der so positiv war, dass ich gleich rote Ohren bekommen habe. Jetzt ist eine erste Rezension erschienen im Deadline-Magazin. Das ist ein Filmmagazin, die auch sehr gut war. Also bisher, die Reaktionen sind gut.
A stranger in town.
Man hat halt so ein, also bei Western so einen gewissen Originalitätsbonus irgendwie. Deutsche Western gibt's also vielleicht ein paar Klassiker irgendwie, aber relativ wenig. Und wenn sie dann noch so in die Italo-Western-Ecke gehen, kaum. Und dann noch so bizarr und so eigentlich ganz wenig.
Du bist immer so, hast du ja schon gesagt, hast so ein Faible für so Pulp-Kram irgendwie.
Genau, man würde in der Literatur würde man Pulp sagen, beim Film Exploitation. Mhm. So, das ist so die Schiene, wo ich gerne reingehe. Ja.
Was juckt dich da als nächstes? Hast du da schon Pläne?
Ja, da gibt es ein paar Sachen. Schon seit einigen Jahren habe ich so eine Geschichte im Kopf, ganz grob, die so eine Kriegsgeschichte sein könnte, eine pulpige. So am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Heißes Eisen, aber könnte man ganz lustig machen. Ach nee, stimmt gar nicht. Am Ende vom Ersten Weltkrieg, also nicht ganz so ein heißes Eisen. Mhm. Aber was ich jetzt wahrscheinlich als nächstes mache, was sich herauskristallisiert, ist so ein Mystery-Ding. Mhm. Palpiges Mystery-Ding, Großstadt, Kreuzberg, sowas in die Richtung.
Okay.
Fantasy habe ich auch mal überlegt, so mit viel Schwertern und Gemetzel. Aber ich glaube, das Mystery-Ding wird es werden. Man ist natürlich immer beeinflusst durch die als Comiczeichner, jedenfalls durch die Comics, die man gelesen hat. Ne?
Was hast du so gelesen?
Witzigerweise fing es an mit Lucky Luke eigentlich, was jetzt dann den Bogen spannt zu Krepier oder Stirb. Ich habe auch im Nachwort geschrieben, dass ich auf manchen Seiten finde, dass der aussieht wie ein abgewrackter kleiner Bruder von Lucky Luke, was gar nicht so geplant war, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Ich finde es aber eben, ist es so ein lustiger Bogen, der sich da spannt. Ja, und dann ging es weiter mit so Spirou und Fantasio, was man so gelesen hat, oder Jeff Jordan von Tillieu, so eine Geschichten. Und dann aber eben auch die langsam so, auch noch als Teenager, die Erwachsenen-Comics für mich entdeckt, so Möbius, Philippe Drouet, Richard Corben.
Aber hauptsächlich europäisches Zeug?
Ja, die Amis dann auch. Also was mir zum Beispiel für mich ein großes Aha-Erlebnis war, das war Die Rückkehr des dunklen Ritters von Frank Miller, weil ich Batman eben auch als Kind gelesen habe, aber nie in dieser Form gesehen habe.
Ich habe in irgendeinem Artikel über dich gelesen, dein Stil wäre eine Mischung aus Frank Miller und Underground irgendwie, so Underground. Das fand ich ganz nett.
Ja, und es ehrt mich auch. Also das war Bert, der es geschrieben hat auf der groben Unfugseite. Ach, würde zwischen Frank Miller und frühen Underground-Comics wie The Checkered Demon von S. Clay Wilson sich bewegen, was ein tolles Kompliment ist. Also Frank Miller ist, was die Zeichnung angeht, echt ein großes Vorbild. Also es gibt eigentlich kaum einen, der schwarz-weiß-kontrastige Zeichnungen besser macht als er. Und genauso sind meine Comics ja auch immer. Ich versuche immer viel Kontrast reinzubringen. Schwarz-weiß, da stehe ich drauf, hat nicht nur den Grund, dass es günstiger im Druck ist, sondern eben auch einen ästhetischen Grund für mich. Insofern, Frank Miller ist da ein großer Einfluss.
Noch andere?
Ja, James Steranko zum Beispiel mag ich sehr, um noch einen klassischen Zeichner zu nennen. Die Nick Fury-Sachen, die er gezeichnet hat, damals in Strange Tales, war ich natürlich zu jung, als sie rauskamen, aber im Nachdruck gelesen, auch ein großes Aha-Erlebnis, weil er es eben auch geschafft hat, in Mainstream-Comics eine grafische Klasse reinzubringen, die man nicht so oft sieht. Experimente und ohne dabei gleich irgendwie Kunstkacke zu machen, sondern auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, aber grafisch ganz stark zu sein.
Kennst du Media Scene Preview? Nicht Previews Katalog, sondern Preview Media Scene. Das ist das Magazin, was Steranko Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre herausgegeben hat. Das war eine Mischung aus Comic- und Kinozeitschriften, von ihm komplett layoutiert und designt. Und jedes Heft hatte sein eigenes individuelles Design. Die Empire Strikes Back, also Star Wars-Ausgabe, hatte ein Wraparound-Cover von ihm. Das sah aus wie im Grunde genommen wie ein Star Wars oder ein Empire Strikes Back-Filmplakat von Steranko gezeichnet. Das ist halt so Unsummen für auf dem Sammlermarkt jetzt.
Ich habe so ein Ding leider nie in der Hand gehabt, nur davon gelesen und irgendwie Auszüge gesehen, aber die Dinger müssen toll gewesen sein.
Das ist geil. Also dadurch bin ich auf Steranko damals aufmerksam geworden. Mhm. Der Typ ist nicht nur ein großartiger Zeichner, sondern auch ein fantastischer Designer. Also ja. Der versteht sich unglaublich, so was Design und Seitenlayouts und so betrifft.
Er hat ja damals bei Nick Fury Sachen gezeichnet, die drucktechnisch noch gar nicht möglich waren. Also seine Splash-Panels gingen dann nicht nur über eine Seite und auch nicht nur über zwei Seiten, sondern über vier Seiten. Die gingen also nach dem Umblättern weiter. Das ging gar nicht. Im Nachdrucken wird es dann so zum Ausklappen gemacht, aber das war damals überhaupt nicht möglich. Und so hat er sich eben überhaupt nicht limitieren lassen und tolle Sachen gemacht. Er hat später dann sich merkwürdig geäußert zu diesem einen Comic The Pro. War das The Pro, Mike?
Ja.
Wo er gesagt hat, das ist der Untergang des Abendlandes. Irgendwie war ein bisschen peinlich. Also er... Aber ist ja egal, weißt du, ich finde auch immer, auch Frank Miller ist ja nun nicht gerade ein Linker oder so, aber man muss auch nicht...
Zeit durch interessante Äußerungen.
Aber bei The Pro war es halt lustig, weil in der Story geht es halt darum, dass Das ist eine Parodie auf Superhelden-Comics und auf diese ganzen Kreisesgeschichten, wo Außerirdische dann den Superhelden oder den Erdlingen Superkräfte geben. Und in dem Fall gibt es halt eine Parodie praktisch von Marvel's Watcher oder DC's Monitor. Eine Frau Superkräfte, die halt Profi-Nutte ist. Und die dann halt anschaffen, anstatt halt anfangs einen Kampf zu ziehen gegen das Böse, nutzt sie die neu gewonnenen Superkräfte, um halt damit Geld zu verdienen, auf dem Strich. Und als die ersten Meldungen durchsickerten, muss Staranko sich wohl unglaublich negativ geäußert haben. Ja. Untergang des Abendlands. Und das führte dazu, dass in der Erstauflage von The Pro erschienen ist, eine Danksagung der Künstler drin war an Staranko. Sie danken ihm für die schönen Worte und für die Publicity. Mhm. Und schlussendlich widmen sie ihm sie ja The Pro. Ja.
Das ist halt wirklich, aber das macht mir nichts. Auch bei Frank Miller macht es mir nichts, dass er teilweise wirklich Äußerungen macht, die rechts außen sind, weil er eben ist und bleibt ein genialer Zeichner. Und wenn ich so zurückdenke an großartige Filme, zum Beispiel von Sam Peckinpah, der Mann muss auch ein Wahnsinniger gewesen sein, aber seine Filme bleiben trotzdem Geniestreiche. Ne? Ja. Also da kann ich irgendwie abstrahieren und lasse mich dann ab und zu mal verarschen.
Sie hätten den Kram wahrscheinlich auch gar nicht machen können, wenn sie nicht so drauf
wären. Ja, natürlich. Da war eben in dem... Ja, von Jim Steranko. Mike zeigt es gerade, das
The Pro-Buch. Wobei das die jetzt inzwischen vierte oder fünfte Auflage, hier fehlt der einleitende Text, hier steht nur noch halt drin vor Jim Steranko. Ja, schön. Aber das neue Vorwort halt, Achtung, Achtung, Engländer.
Schön. Wenn ich da an Sam Peckinpah denke, so, da habe ich mal ein Making-of gesehen zu dem Film... Pat Garrett jagt Billy the Kid, übrigens ein ganz toller Western. Mein Lieblingswestern, wenn es um amerikanische Western geht, da gibt es eine Szene, wo die Outlaws Hühner einbuddeln und denen die Köpfe wegschießen. Und wie hat Sam Peckinpah als Wahnsinniger sowas gedreht? Er hat kleine Sprengladungen an den Hälsen von Hühnern angebracht, sie verbuddelt und die Sprengladung gezündet. Natürlich furchtbar, grausam, die armen Hühner, aber er ist halt verrückt gewesen und es sieht total gut aus im Film. Ich finde, da kann man dann so die politischen Befindlichkeiten ein bisschen zurücknehmen und das trotzdem gut finden. Mhm. Ja, jetzt sind wir abgeschweift von den Vorbildern. Ne? Aber
Was hast du noch für Vorbilder?
Ja, ich denke mal, Zeichner habe ich jetzt eigentlich fast alle genannt. Und sonst eben,
du hast gesagt, im Filmbereich auch Peckinpah hast du schon genannt.
Peckinpah ist natürlich ein Gigant für mein Empfinden, sowohl was die Filme angeht, als auch was die Inszenierung angeht. Also wenn man heute manchen Filmen sich anguckt, der so irgendwie hip ist, dann sieht man, dass da Peckinpah schon vor 30 Jahren irgendwie oder noch länger her so eine Bildsprache irgendwie etabliert hat und erfunden hat. Ja, und sonst natürlich, was man als Teenager gesehen hat, so Sam Raimi, lange bevor er Spider-Man gemacht hat, die Evil Dead-Filme oder John Carpenter, geniale Genrefilme, so in die Richtung. Dann gibt es einen, der Zeichentrickfilme macht, Ralph Bakshi, den ich total bewundere. Der hat Fritz the Cat den Film gemacht, den viele für nur halb gelungen erachten. Dann hat er die Herr der Ringe Zeichentrickverfilmung gemacht, die ich als Kind gesehen habe und einen totalen Flash bekommen habe. Genau, Rotoskopie ist das Stichwort. Genau.
So echt gefilmt und dann überzeichnet. Ne?
Genau, jedenfalls teilweise in den Massenszenen. Aber der hat eben noch tolle Filme darüber hinaus gemacht, Heavy Traffic oder Wizards. Irre Filme, wo man auch als Comiczeichner sich viel abgucken kann. Bizarre Sachen. Dann nimmt er sich irgendwie vor, einen Familienfilm zu machen, einen Zeichentrickfilm für die ganze Familie. Das war Wizards. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Die Welt in 10 Millionen Jahren oder so. So eine Fantasy-Sache, wo es ganz niedliche Feen und Elfen gibt und so, aber die kämpfen gegen so Mutanten. Und die Mutanten finden die Kriegsmaschinerie von Adolf Hitler. Und in den Kampfszenen wird dann immer in den Hintergrund projiziert Adolf Hitler beim Reden schwingen. Also wo man sich dann denkt, Alter, das wolltest du irgendwie für die ganze Familie machen. Warum, wie, was? Absurd. Aber tolle Bilder findet der. Ja, also insofern gibt es Vorbilder. Comiczeichner ist klar, liegt auf der Hand. Und eben aber auch so Filme, die einen irgendwie prägen. Weil es ist ja, sind ja doch sehr artverwandte Weisen, so Geschichten zu erzählen.
Ja. Apropos Geschichten erzählen, wie gehst du das an? Wie läuft das Schreiben von Geschichten bei dir? Ist das erstmal viel Denken und Notizen machen und dann bringst du das irgendwie zu Papier oder wie läuft das?
Ja, das kann man so sagen. Man hat so bestimmte Grundideen erstmal, von denen man irgendwie weiter ausgeht und dann entsteht viel im Kopf. Dann machst du mal eine Skizze irgendwie von jetzt zum Beispiel wie bei Krepier oder Stirb von dem Stranger so. Das hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass der zum Beispiel nur so ein verwarztes Feinripphemd haben sollte. Mhm. So ein Hut, der irgendwie aussieht wie so ein abgewracktes, geschmolzenes Teil. Und dann zeichnet man so ein bisschen und fängt an, die Geschichte zu spinnen, um so Eckpunkte rum, die einem klar sind. Also zum Beispiel bei jetzt bei Krepier oder Stirb war ganz schnell klar, dem soll sein Pferd gestohlen werden und der soll in so ein Kaff kommen, was von Kannibalen bevölkert ist. Und da sind wir jetzt wieder bei New Berlin, bei diesem Berlin-Bezug. Ich fand es halt irgendwie dann total lustig, mir so vorzustellen, da gibt es lauter Einwanderer, die nach USA kommen, aus Deutschland. Nur die merkwürdigsten, die gründen so ein kleines Kaff, nennen es New Berlin und haben aber alle eine merkwürdige Vorliebe für Menschenfleisch. Und das ganze Kaff ist voll mit Kannibalen, ja. Also ich habe im Nachwort geschrieben, so wie eine Kleingartenkolonie mit Cowboyhüten. Also so, was es ja in Berlin auch gibt. Berlin ist natürlich total vielseitig und schön und toll. Und aber es gibt halt auch ab und zu mal einen, der so ein bisschen beschränkt ist. Und vor allem, die sind ja auch alle fremdenfeindlich. Ne? Die fressen nur Fremde, die da rankommen. Okay. Und das irgendwie fand ich diese Idee ganz witzig.
Ja. Ja, klingt fantastisch. Also es gibt Kannibalen, es gibt Drogen, es gibt
Schießereien, Hackebeile, es gibt einen Grizzly, alles, was das Herz begehrt.
Es wird viel geboten fürs Geld.
Wüstenlandschaften, viel Tusche, Blut, Schweiß, Tränen.
Sehr schön. Krepier oder Stirb kann man kaufen gehen in jedem schönen Comicladen.
Richtig.
Zum Beispiel im Grumm Unfug.
Die Signierstunde ist am Samstag, den 28. Juli um 14 Uhr in der Filiale Kreuzberg.
Da könnt ihr dann hinlaufen und euch euer Exemplar abholen. Zeichnest du da auch rein?
Ja, klar. Ja. Genau.
Max, machst du das gerne? Signierstunden zeichnen?
Ursprünglich nicht. Ursprünglich habe ich es gehasst, zu zeichnen, wenn mir einer über die Schulter guckt. Aber man kriegt in allem Routine irgendwie und ich glaube, mittlerweile geht es ganz gut.
Dann haben wir, glaube ich, alles. Wenn dir nichts mehr einfällt, was du noch loswerden willst an die Welt, dann...
Kauft Krepier oder Stirb, haben wir schon gesagt.
Okay, dann vielen Dank.
Jo, gern geschehen.
Hast du dir auch alles gemerkt?
Ja, ja.
Keinerlei Probleme?
Nein.
Ist sogar seinerzeit auf Deutsch erschienen.
Ja.
In diesem Hit-Comics-Heftchen, was es da eine Zeit lang gab. Ja, irgendwie sowas.
Ich fand es ja schön, dass er auf Deutsch erschienen ist, aber ich fand die Übersetzung an manchen Stellen ein bisschen komisch.
Ja, das kann sein. Sind denn hier eigentlich beide Teile drin? The Pro und The Pro versus ist, The Ho?
Genau, das ist im Grunde genommen im Format des First Prints, aber hier sind die Bonus-Sachen drin, die sonst nur in dem Hardcover zu kriegen waren. Ich habe mir damals extra das Hardcover gekauft, weil ich unbedingt auch noch diese Bonusgeschichte haben wollte mit der 8 Armien oder 6 Armien, ich weiß nicht, eine Note, die halt 6-mal so viel verständlicherweise Handjobs erledigen konnte, wie die eigentliche Hauptdarstellerin.
Ja, ist schon sehr lustig.
Das ist Dramatik.
Ich dachte dann nur,
da könnte man flottet Hörspiel draus machen, fällt mir gerade ein. Mit entsprechenden Soundeffekten.
Als der Renko sich dann äußerte, dachte ich, hat er nichts zu tun, aber...
Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Gag oder das ist ein Scherz. Bis ich dann im Internet damals in x Quellen war, das zu lesen, also dass der Renko sich dazu nicht mehr äußern will. Und also ich gehe mal davon aus, das wird schon Hand und Fuß
ein
irgendwann anderes haben.
Naja.
Ist das so grob?
Nee.
Noch nie gelesen? Nee.
Nimm dir das mit, das ist wirklich lustig.
Das ist... Schon die Eröffnungsszene, sehr einfühlsam.
Und gezeichnet doch von Amanda Conner,
ja,
oder?
Eine Frau, ich liebe sogar. Amanda Conner. Ja.
Dieser eine Engländer hat es geschrieben, ne? Garth Ennis, oder?
Ja. Das ist logisch. So was können nur Europäer schreiben.
Ja.
Amerikaner wäre für sowas viel zu verklemmt.
Das sieht super aus.
Und das hier ist diese Figur. Also als ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke, ey, wie kommt denn der Monitor aus den DC Comics? Vor allen Dingen, er ist der, oh Gott, wie heißt er hier, er nennt sich The Viewer und sein Android nennt ihn aber immer The Voyeur.
So.
Und dann musst du mal auf die Details achten hier. Er beobachtet dann halt Erdenfrauen mit Handcreme.
Sehr schön.
Das ist echt super.
Das hätte ich noch eigentlich sagen können, wie schön es ist, bei Gringo gelandet zu sein, weil ich die Zeichner, die da, also die sind ja, haben ja 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr, ne?
Mhm.
Und die Zeichner lese ich tatsächlich auch seit irgendwie 20 Jahren oder so. Also Martin Frey oder Stefan Hagenow, Hagi, der Geier, Holger Bommer selbst sind halt Leute, die ich seit Ewigkeiten als Leser kenne. Mhm. Und dann bei dem Verlag zu landen und mit denen zum Beispiel in Erlangen abends zu sitzen und Biere zu trinken, das ist halt, also für mein Empfinden ist es super gelaufen.
Die haben 20 Jahre...
20-jähriges Jubiläum dieses Jahr, ja.
Ihr findet wie immer alle Links zu den besprochenen Themen auf unserer Website yaycomics.net, yaycomics.net. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt Feedback auf unserer Website, bei iTunes, auf Twitter oder wo auch immer ihr uns findet.